Ich möchte euch auch ganz kurz noch Grüße von den Müllers überbringen, weil ich war letzten Sonntag in Zürich, habe sie da getroffen. Es war einfach so schön, die Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Und unsere Kinder lieben sich auch so. Also es war sehr schön. Also schöne Grüße von den Müllers an euch. Wir haben euch nicht vergessen. Ihr seid immer noch in ihrem Herzen. Ich möchte kurz beten, bevor wir dann zur Predigt kommen. Großer Gott, wir haben die ganze Zeit jetzt schon gesungen davon, wie toll du bist und wie großartig du bist. Und das bist du wirklich. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt meine Worte hier segnest, dass du durch mich sprichst zu jedem Einzelnen hier und jedem Einzelnen das mitgibst, was du ihm mitgeben möchtest durch meine Worte. Amen. Ja, die Predigt heute ist so ein bisschen eine Auftragspredigt. Patrick hat gesagt, Mann, Florian, das nächste Mal, wenn du predigst, dann predige doch mal darüber, wie groß und wie toll Gott ist. Und habe ich gesagt, come on, das mache ich. Das liegt mir auf dem Herzen. Jetzt ist er, glaube ich, gar nicht da. Er arbeitet, entweder ist er im Urlaub oder aber er muss arbeiten. Er muss manchmal am Wochenende arbeiten. Aber hey, davon lasse ich mich nicht aufhalten. Groß und großartig ist unser Gott. Ich komme auch gerade, wie wahrscheinlich viele von euch auch, aus dem Urlaub. Und wir haben unter anderem mit der Familie einen Ausflug in die Schweiz gemacht. Und da haben wir tatsächlich mit Kind und Kegel einen 2200 Meter hohen Berg, den Pilatus, erklommen. Wobei ich zugeben muss, das Wort erklommen ist schon arg geschummelt. Und zwar sind wir auf 500 Meter über Null, also da auf Höhe des Seelevels, in eine Seilbahn gestiegen. Und dann sind wir hochgefahren bis 50 Meter unter dem Gipfel. Das war vielleicht eine Fahrt, mein lieber Mann. Gerade die Rückfahrt, wenn die Gondel so anfährt und vor einem tut sich auf einmal so ein Abgrund auf. Da geht es dann so 300 Meter in die Tiefe. Das ist schon ganz schön aufregend. Genau, und wir mussten dann nur noch die letzten 50 bis 100 Meter zu Fuß zurücklegen. Aber mein lieber Mann war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Der Berg hat eigentlich nicht einen Gipfel, sondern hat eigentlich drei Gipfel. Und wir sind dann auch auf jeden von diesen drei Gipfeln, die relativ dicht zusammenliegen, hoch. Und vor einem dieser Aufstiege, zu einem der Gipfel, eigentlich war es eine Treppe, aber egal, da hing eine Plakette an der Wand mit einem Zitat aus Psalm 66. Und ich glaube, es war Vers 5. Ich lese euch mal die Verse 3 bis 5 vor aus Psalm 66. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land betet dich an und Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Und mal Hand hoch, wer von euch war denn schon mal in den Alpen und hat sich dieses wunderbare Panorama angesehen? Das sind auf jeden Fall einige, zwei Drittel würde ich sagen. Und wenn man so in die Alpen fährt, man fährt da so hin, am Anfang sieht man sie in der Ferne. Und dann, man sieht diese Gipfel in der Ferne und sie haben sowas Reines, sowas Erhabenes, sowas Schönes. Aber je weiter man näher kommt und je höher man steigt, desto größer und desto monumentaler und desto wilder und desto gefährlicher werden die Berge, finde ich. Und je höher man kommt, desto kleiner fühlt man sich selbst. Oben auf dem Gipfel dann, da weht ein kühler Wind. Und es war zwar sonnig, aber ich bin mal auf die andere Seite des Berges gegangen, da war dann auf einmal 5 Grad kälter, also das war ein Riesenunterschied. Und dann kommen immer wieder so Wolkenfetzen, die vorbeijagen, manchmal den Berg einhüllen und dann wieder verschwinden. Man bekommt auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wie schnell das Wetter hier umschlagen kann oben. Und obwohl oben auf dem Berg die Wege für die Touris sehr gut abgesteckt waren, alles war gepflastert, mit Stufen versehen, eingezäunt, hatte ich doch so den Eindruck, so okay, also ich möchte diese Einzäunung nicht unbedingt verlassen. Weil direkt daneben geht es dann so 100, 200 Meter steil den Berg runter. Und das flößt einem schon Respekt ein. Aber trotzdem, man steht da oben und man schaut runter. Man kann nicht nur mit der Bahn hochfahren, man kann auch hochlaufen. Man sieht also diese kleinen Wanderwege, die sich da an den schmalen Graten entlang winden. Und man fühlt so im Herzen, eines Tages will ich mal selber da hochlaufen und nicht mit der Bahn hochfahren, wenn die Kinder vielleicht mal ein bisschen größer sind. Wie wunderbar sind deine Werke, Gott. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Und davon möchte ich heute ein bisschen reden. Einfach davon, von Gottes Größe und von den großartigen Dingen, die er gemacht hat. Und mein erster Punkt ist, Gott verherrlicht sich in der Natur. Psalm 19, Vers 2 bis 5. Da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Ende der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Und dieser Psalm besingt die Schöpfung. Und die Schöpfung singt Tag und Nacht unhörbar Lobeshymnen an Gott, so sagt dieser Psalm. Das ist natürlich eine Metapher. Der Schall, der unhörbare Schall geht aus. Aber ich glaube, wenn man sich die Schöpfung ansieht, wenn man sie sich genau ansieht und wenn man ihr zuhört, dann hört man dieses Loblied tatsächlich. Ist Gott nicht ein wunderbarer Künstler? Mit welcher Kreativität hat er diese Welt geschaffen? Das ist so unglaublich. Diese Welt, die hat so ein Übermaß an Schönheit und an Abwechslung. Es ist unfassbar. Wenn ich mir die Zeit nehmen würde, ich könnte mich allein an so einem klaren Bergbach auf einer Schweizer Alm stundenlang satt sehen, wie so das Wasser über die glatten Steine springt, wie sich so in den Biegungen der Sand sammelt, wie dann ein Stöckchen runterfließen und hier hängen bleiben und da hängen bleiben. Und man fragt sich so, wo kommt das Wasser eigentlich her und wo fließt es hin? Und oben auf diesen Bergflanken, wo kein Mensch hinkommt, weil es so steil ist, da wachsen kleine lila Blumen, unerreichbar für den menschlichen Arm, sofern er sich nicht irgendwie anseilt und da den Berg runterklettert. Unnütz eigentlich für den Menschen. Da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich Bienen auf 2000 Meter Höhe? Ich weiß es nicht. Aber wunderschön, kleine kostbare Geschenke, die Gott dem menschlichen Auge da gibt. Und die Kreativität von Gott, die ist so abwechslungsreich. Was wir auch gemacht haben, ist, wir sind in Basel in den Zoo gegangen mit den Kindern. Und es ist so schön, die Begeisterung der Kinder zu sehen. Jedes Kind möchte ein anderes Tier sehen. Vito beispielsweise, der mag Füchse und Wölfe, hat gesagt, Papa, ich will unbedingt zu den Füchsen und zu den Wölfen hingehen. Hat keine Ruhe gelassen, bis ich mit ihm zu den Füchsen und zu den Wölfen hingegangen, wie sie da geschmeidig auf leisen Pfoten durch ihr Gehege laufen. Valentina, sie wollte zuerst unbedingt die Affen sehen. Nachdem sie die Affen gesehen hatte, die immer spannend sind, wollte sie in den Streichelzoo einfach die Meerschweinchen füttern und kleine Hängebauchschweine betrachten. Und der Esel, der war auch total beliebt. Und Milo, der mag Krokodile, auch wenn die in der Regel nur da liegen und sich nicht viel bewegen. Oder Giraffen und dann Pinguine oder die Seelöwen, wie sie einfach durch ihr Becken von links nach rechts schwimmen unter Wasser und dann kurz Luft holen und wieder abtauchen. Und Gott ist so ein Künstler. Also jedes dieser Tiere ist so ein Kunstwerk. Ich meine, so ein kleiner Zoo, man geht da durch und die Begeisterung, ja, also diese kindliche Begeisterung, die dürfen wir ruhig auch an uns ranlassen. Was für Wunderwerke hat Gott geschaffen? Nicht alle möchte ich anfassen, wie beispielsweise die Quallen oder die Seeigel. Aber was für faszinierende Tiere sind diese Quallen und sind diese Seeigel. Schau nach links, schau nach rechts. Hol dir ein Fernrohr, hol dir ein Mikroskop. Wir sind umgeben von der Schönheit der Natur. Ganz egal, ob es in der Ferne ist, die Fjorde Norwegens mit dem flimmernden Polarlicht oben drüber, oder ob es in der Nähe ist, wie beispielsweise gestern in meinem Garten, habe ich Zucchini geerntet und mir meine Kürbisse angeguckt und ein paar Möhren geerntet und die Pflaumen sind bald reif und die Mirabellen auch und die Heidelbeeren sind fast schon über der Zeit. Irenäus von Lyon, ein Kirchenvater, der 202 gestorben ist, hat gesagt, die Schöpfung selbst verweist ja auf ihren Schöpfer. Das Werk lässt erkennen, wer es gemacht hat, und die Welt tut kund, wer sie geordnet hat. Ich finde, da hat er recht. An der Schöpfung können wir erkennen, was für ein Gott unser Gott ist. Und es ist ein Gott der Schönheit. Es ist ein Gott der Liebe fürs Detail. Es ist ein Gott der Fülle und des Übermaßes. Ich möchte aber auch darauf verweisen, dass die Schöpfung und ihre Schönheit, dass das nicht umsonst zu haben ist, sondern dass die Schöpfung und ihre Schönheit uns auch eine Verantwortung geben. Und das können wir sehen in Römer 1, Vers 20 und 21. Denn Gottes unsichtbares Wesen, heißt es da, ist eine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Was machst du mit all dieser Schönheit um uns herum? Ich glaube, als erstes sollten wir uns mal Zeit für diese Schönheit nehmen. Ich selber nehme mir viel zu wenig Zeit, um das alles zu betrachten, was Gott geschaffen hat. Es auf mich wirken zu lassen, darüber zu meditieren. Auf dem Pilatus ist übrigens der Selfie-Stick noch weit verbreitet. Den habe ich in Berlin schon länger nicht mehr gesehen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Touristen, ne, aus allen möglichen Ländern, die da den Urlaub ihres Lebens verbringen. Und ganz viele von denen rennen rum mit dem Selfie-Stick und machen Bilder. Ich auf dem 2200 Meter hohen Berg oder hier ich mit dem 4000er im Hintergrund. Und das sieht lustig aus. Man möchte sagen, jetzt dreh dich mal rum und schaust dir mal selber an. Aber ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich im Glashaus sitze und mit Steinen schmeiße? Ja? Also wann halte ich denn mal inne und schaue mir die Schönheit der Natur an? Habe ich drüber nachgedacht? Mache ich ganz selten. Höchstens im Garten, wenn ich mich in die Hängematte lege und dann ein bisschen zur Ruhe komme und dann auf einmal mir bewusst wird, wie schön die Natur um mich herum ist. Die Natur hat eine Botschaft an uns, wie wir das schon ganz am Anfang in Psalm 19 gehört haben, wo die Natur unhörbar uns zuruft, wie großartig Gott ist. Die Botschaft handelt von Gott, sie handelt von unserem Schöpfer. Und er ruft uns dazu auf, nicht in Nichtiges zu verfallen, sondern innezuhalten und den Schöpfer zu preisen und ihm zu danken. Und ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen, in meinem Loblied auf den Schöpfer. Und der heißt, Gott verherrlicht sich in der Miniatur. Und ich möchte ein kleines bisschen zeigen, was für ein genialer Erfinder Gott ist. Und zwar am Beispiel der Gene. Die Struktur unserer DNA ist natürlich was völlig anderes. Ne? Die Natur und das Große. Und jetzt auf einmal hier die Gene. Das ist aber auch Natur. Die Struktur unserer Gene wurde 1953 zum ersten Mal hinreichend genau wissenschaftlich beschrieben. Und im Jahr 1999 ist es uns dann schon gelungen, das Genom eines Menschen zu entziffern. Und heutzutage doktern wir schon ziemlich erfolgreich an den Genen von Mensch, Tier, Bakterien herum. Wir können Verwandtschaftsverhältnisse bestimmen, wir können Erbkrankheiten identifizieren, wir können Bakterien in Gene einschleusen und ihre Eigenschaften ändern. Wir haben sogar schon mal ein Schaf geklont und ich bin mir 100% sicher, irgendwo hat schon mal heimlich jemand einen Mensch geklont. Und in der Presse gehen, vor allen Dingen ums Jahr 2000 rum, gingen Artikel durch die Presse, so Spiegel zum Beispiel, werden wir Gott spielen im nächsten Jahrtausend, stand da. Aber schauen wir uns mal dieses System an, wie Gott Erbinformationen speichert, wie genial es ist, was sich Gott da ausgedacht hat. Und wer auf der Welt kann sich etwas annähernd Vergleichbares ausdenken? Da ist ein Strang aus Molekülen, aufgebaut aus vier verschiedenen unterschiedlichen Nukleotiden, vier verschiedenen unterschiedlichen Bausteinen. Und einfach durch die Reihenfolge, wie die sich abwechseln, ist also Information verschlüsselt. Alles in winzig, winzig, winzig kleinen Molekülen. Und in den Genen einer einzigen Zelle sind 3,2 Milliarden dieser Nukleotide verbaut. Und da drin liegt dann also fest, was für eine Augenfarbe du hast, ob du empfindlich gegenüber bestimmten Lebensmitteln reagierst, ob du von Natur aus eher leicht reizbar bist, ob es dir leicht fällt, dir Bibelstellen zu merken, auswendig zu lernen oder eher nicht, wie das bei mir der Fall ist. Und das ist schon irre. In diesen 3,2 Milliarden kleinen Bausteinen ist beschrieben, wie du bist, wie du aussiehst. Würde man dieses Gen aufrollen, dann hätte man einen unvorstellbar dünnen Faden, der ungefähr 2 Meter lang ist, der dich komplett beschreibt. Das ist übrigens so viel Information, wie man in 12 Gesamtausgaben der Encyclopaedia Britannica füllen könnte. Das wären dann 384 Bände oder ungefähr 15 Meter Bücherregal. Ja, so viel Information steckt in diesem kleinen, kleinen Strang in deiner DNA drin. Und nun ist Gott ja ein Gott der Fülle, ne? Gott ist nicht ein Gott der Sparsamkeit, das kann man ihm nicht nachsagen. Man kann ihm nicht nachsagen, dass er schreibfaul wäre, dass er sich bei dir mit diesen 15 Metern Bücherregal Informationen zufrieden gibt. Und deshalb hat er diese Information in jede einzelne deiner Zellen hineingepackt. Würde man jetzt alle DNA, die in dir drinsteckt, ausrollen und hintereinander legen, dann würde das eine Strecke geben von hier bis zur Sonne und zurück und noch 1000 Mal hin und her. So viel Informationen hat er in dich hineingeschrieben. Das sind ungefähr 2 Billionen Kilometer Bücherregal voller Bände der Encyclopaedia Britannica. Das ist die Information, die in dir drinsteckt. Natürlich höchst redundant. Aber jetzt denkt mal drüber nach, was für ein geniales Speichermedium DNA ist. Es ist tatsächlich so, auf einem Teelöffel DNA könnte man die Information aus allen Büchern, die jemals geschrieben wurden, unterbringen. Auf einem Teelöffel DNA. So was bräuchte ich für meinen Computer. Nie wieder Speicherplatz sorgen, für alle Zeiten ausgesorgt. Sowas kommt raus dabei, wenn sich Gott ein Speichermedium ausdenkt. Und wenn ich sehe, wie wir Menschen uns mit dem Thema auseinandersetzen, dann ist es so, als wenn wir in einen Raum gekommen und da steht die überwältigende Lego-Sammlung von Gott. Und wir halten uns jetzt selbst für die Erfinder des Legos, bloß weil wir das gefunden haben, weil wir seine Sammlung gefunden haben und weil wir in Bruchstücken erahnen können, was er da alles gebaut hat. Und dann freuen wir uns, dass wir hier und da ein Steinchen rausnehmen und wieder reinstecken können, ohne dass der ganze Turm zusammenbricht. Was will ich damit sagen? Gott ist ein dermaßen genialer Schöpfer, dass wir noch nicht mal erfassen können, wie genial er ist. Ich meine, wir haben seine Lego-Sammlung gefunden, ja? Aber das ist ja noch das Einfachste. Wie kann es sein, dass diese Zellen dermaßen präzise funktionieren, dass beispielsweise die Zelle immer genau weiß, welche dieser Nukleotiden jetzt gerade für sie und für den Prozess oder was auch immer die Zelle gerade macht, verantwortlich oder wichtig ist und was nicht? Woher weiß die Zelle das? Wie kann es sein, dass sich diese Information teilt und teilt und teilt und repliziert und repliziert und repliziert, ohne dass Information verloren geht? Im Normalfall. Wenn dann doch mal was schief geht, dann bekommen wir Krebs. Aber wie oft teilt sich das? Jede einzelne Zelle in deinem Körper ist eine Kopie der Ursprungszelle. Unglaublich. Unglaublich präzise. Woher weiß die Zelle selber, dass sie keine Darmzelle ist, sondern dass sie eine Augenzelle ist zum Beispiel? Oder wie wissen sie sich, wann sie sich teilen müssen und wann nicht mehr? Woher wissen die Zellen in dem Knochen meines linken kleinen Fingers, wann sie aufhören müssen, sich zu teilen, sodass dieser Knochen genauso lang ist ungefähr wie der Knochen an meiner anderen Hand? Eine hochkomplexe Maschinerie und sie funktioniert so tadellos, so wie geschmiert. Unglaublich, bis ins hohe Alter. Wenn man sich den Körper anschaut und wie das alles funktioniert, was für eine unglaubliche Kreativität hat Gott. Ein wahres Wunderwerk. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Das ist Psalm 139, die Verse 13 und 14. Gott hat also eine unglaubliche Kreativität. Aber was für mich eine wirklich herausragende Eigenschaft von Gott ist, dass er nicht nur ein Gott der Schöpfung ist, sondern vielmehr noch ein Gott der Beziehung. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Der soll uns aufs Abendmahl einstimmen. Und der heißt, Gott verherrlicht sich in der Liebe. Es ist nicht so, dass Gott ein detailverliebter Tüftler ist. Er denkt sich alles das aus, wie dein Körper funktioniert, wie alles zusammenpasst und so. Und wenn er damit fertig ist, dann nimmt er sich das Nächste vor und er tüftelt da. Und er kehrt vielleicht nochmal ein, zweimal zurück, um sich anzuschauen, was habe ich da gemacht, steckt aber in Gedanken schon in den Nächsten. Nee, so ist Gott nicht. Er ist nicht ein Gott, der fertige Geschöpfe achtlos beiseite legt. Sondern ich habe den Eindruck, diese ganze Pracht, die er gemacht hat und diese ganze Herrlichkeit, die dient nur dazu, damit wir mit ihm eine Beziehung eingehen können. Beziehungsweise ein Geschenk für uns. Und lasst uns dazu ein paar Stellen im 1. Johannes 4 lesen. Wir lesen drei Stellen aus 1. Johannes 4, ihr könnt also aufgeschlagen lassen. Und wir fangen an mit Vers 16. Erster Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Bibel beschreibt Gott nicht nur als liebevollen Gott, sie beschreibt ihn als die Liebe. Und ich glaube darum, dass die Liebe die Grundmotivation für die ganze Schöpfung ist. Aber was interessant ist, ist doch, dass wir uns oftmals gar nicht so geliebt von Gott fühlen. Wie kann das denn sein, wenn er doch die Liebe ist? Und ich denke, das hat mit Sicherheit was damit zu tun, mit den Dingen, mit denen wir uns befassen, mit den Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen, was wir zu unserer Priorität machen, was die Dinge sind, die uns wichtig sind. Wenn ich nur auf meinen Job schaue und auf alles das, was da vielleicht nicht so richtig läuft, dann kann ich mich relativ schnell sehr fern fühlen von Gott. Und dann kann ich mich fragen, Gott, warum muss ich da durch? Warum tust du mir das an? Warum kannst du mich nicht einfach zum Millionär machen? Dann wäre ich damit mit all diesen Sorgen, dann hätte ich alles hinter mir. Wo bist du, Gott? Wenn ich aber in die Berge gehe, in die Berge hinaufsteige und mich mit jedem Schritt kleiner fühle, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich mit jedem Schritt, mit dem ich mich kleiner fühle, mich unwichtiger fühle in Gottes Augen. Sondern im Gegenteil, mit jedem Schritt, den ich den Berg hinaufsteige und den ich mich kleiner fühle, fühle ich mich geborgener in Gott. Wenn ich in den Zoo gehe und ich schaue mir diese ganze Kreativität von Gott an und diese ganze Schönheit, dann ist es nicht so, dass mit jedem Tier, was ich sehe, was so wunderschön ist, ich mich selber hässlicher fühle. Sondern ich fühle mich mit jedem Tier und mit jeder Schönheit, die ich sehe, geborgener in Gott. Weil es ein Gott ist, der so viel Liebe fürs Detail hat. Lass uns lesen, Vers 7 im 1. Johannes 4. Da heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. In diesem Satz ist so viel vom Evangelium zusammengefasst, so viel von der ganzen Bibel zusammengefasst. Die Liebe ist von Gott. Und wenn wir zu ihm wollen, dann müssen wir lieben. Zuerst ist vielleicht nicht ganz klar, wie das beides miteinander zusammenhängt. Wenn wir zu Gott wollen, dann müssen wir lieben. Dann müssen wir unseren Nächsten lieben. Dann müssen wir einander lieben. Aber wenn man sich bewusst macht, wie sehr Gott jeden Einzelnen von uns liebt, dann wird einem klar, wie sehr es ihm am Herzen liegt, dass wir uns gegenseitig lieben. Und ich weiß, diesen Punkt habe ich wahrscheinlich schon 3 oder 4 Mal gemacht, aber deshalb bleibt er nicht weniger wahr. Wenn meine Jungs sich streiten und nicht lieb zueinander sind, dann nützt es mir nicht viel, wenn sie zu mir kommen, wenn sie zu mir sagen, Papa, ich hab dich lieb. Meine Antwort wird dann immer sein, ja, aber dann sei doch auch lieb zu deinem Bruder. Du weißt doch, ich liebe ihn auch. Vers 9 bis 11. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Gott liebt immer zuerst. Ganz egal, wie du dich gerade fühlst, wie du dich gerade über dich selber fühlst, was gerade in deinem Leben los ist, was du gerade angerichtet hast, Gott liebt dich. Und ich hoffe, du kannst ihm das glauben, denn das ist der erste Schritt dahin, dass du seine Liebe erwidern kannst. Wenn du seine Liebe verstehst und erwiderst, dann kann das eine mächtige Kraft sein in deinem Leben, die dich verändert und die die Menschen um dich herum verändert. Und wenn es dir gar schwer fällt, die Liebe von Gott zu verstehen, dann kannst du immer ans Kreuz schauen. Wer lässt sein Leben für andere Menschen, wenn nicht aus Liebe heraus? Wer lässt zu, dass sein eigener Sohn für die Versöhnung von Sünden ans Kreuz geschlagen wird, wenn nicht aus Liebe zu den Sündern? Lasst uns für das Abendmahl beten. Großer Gott, ich möchte hier vor dir stehen und ich möchte dich preisen und ich möchte dich loben, weil deine Größe, deine Macht, deine Kreativität, deine Schönheit, deine Liebe übersteigt alles, was wir erfassen können. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir deine Liebe verstehen wollen, und schon als ich das gesagt habe, habe ich selber gezweifelt, weil wer kann schon deine Liebe ganz verstehen, Vater? Wenn wir nur einen Bruchteil von deiner Liebe verstehen können, Vater, dann wird das unser Leben verändern. Ich danke dir dafür, dass das ist, zu dem wir immer wieder zurückkehren können, Vater, egal wo wir uns befinden, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Wir können immer zurückkehren zu dir und zu deiner Liebe, die du zu uns hast. Und das wird uns ausrichten, das wird uns aufrichten, das wird uns die Richtung weisen, Gott. Ich bitte dich, dass du diese Liebe tief in unser Herz eingräbst, dass wir sie nie vergessen. Ich bete in diesem Namen. Amen.